Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS 2. Weitere Informationen finden Sie auf www.drs2.ch. Das Jahr 2007 ist ein Jahr der internationalen Kunstereignisse. Die Biennale von Venedig, die Documenta in Kassel und die Skulpturenausstellung in Münster werden dieses Jahr wieder Scharen von Kunstinteressierten anlocken. Und in 3 Wochen beginnt in Basel auch die jährliche Art, die immer noch als eine der wichtigsten Kunstmessen der Welt gilt. Aber was ist ein Künstler? Wir fragen heute in Reflexe nach. Ist der Künstler ein Genie, ein außergewöhnliches Individuum oder ist jeder Mensch ein Künstler, wie Joseph Beuys behauptete? Alten und neuen Künstlerbildern geht in dieser Sendung Gabriela Christen nach, zusammen mit Sabine Kampmann, die zum Thema des Künstlerseins eben ein Buch publizierte.
Sabine Kampmann, Sie sind Kunsthistorikerin und beschäftigen sich jetzt seit Jahren mit der Frage, was ein Künstler, was eine Künstlerin ist. Sie unterrichten auch als Dozentin an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Was tun Sie da? Produzieren Sie da Künstlerinnen und Künstler?
Ich unterrichte die angehenden Künstlerinnen und Künstler in der Theorie. Gleichzeitig macht natürlich der große Teil ihres Studiums die Praxis aus. Manchmal habe ich die Illusion, dass tatsächlich mein Theorieunterricht sie auch in ihrem Künstlerdasein irgendwie beeinflusst. Aber ich bin mir nicht ganz sicher.
Aber was denken Sie, ab welchem Punkt kann man sagen, jemand ist ein Künstler?
Das merke ich, wenn wirklich die Erstsemester an die Hochschule kommen und die Frage ich ihnen stelle, das habe ich in Seminaren manchmal gemacht. Manche sind sich sicher, sobald sie die Aufnahmeprüfung bestanden haben, sind sie bereits Künstler. Andere sind nach dem Diplom sich noch unsicher, ob sie sich jetzt Künstler nennen sollen und dürfen. Und ich kenne auch welche, die 10, 15 Jahre nach ihrer Abschlussprüfung sich noch nicht als Künstler fühlen.
Aber gibt es irgendwie Merkmale? Künstlerin ist ja keine geschützte Berufsbezeichnung eigentlich.
Ja, man könnte es vielleicht so ein bisschen an dem Habitus der Studenten festmachen, wie sie sich so geben. Also es gibt halt durchaus Studenten, die im ersten Semester schon wissen, dass sie sowas wie kreative Außenseiter sind und dann wirklich auch Klischees leben. So ein leicht verwildertes, bohemierhaftes Aussehen oder gleichzeitig die Weigerung, die Kunst irgendwie zu besprechen oder zu erklären, ne? Dass man sich wirklich nur auf das Machen zurückzieht. Das ist schon ganz, ganz lustig auch zu beobachten, wie schnell das manchmal gehen kann. Natürlich gibt es auch die hochreflektierten Studentinnen und Studenten, die sich durchaus mit ihrem eigenen Status, was heißt das eigentlich jetzt? Ne? Gestern war ich noch Schülerin, jetzt bin ich Künstlerin, die sich damit auch auseinandersetzen.
Wenn man es vergleicht mit dem Bild, das Sie vorher angesprochen haben, also die Studierenden eben, die sich so als Außenseiter, so als Genies, vielleicht auch als verkannte Genies oder so darstellen, die berufen sich auf sehr traditionelle Künstlerbilder, die man so kennt. Hat sich das jetzt verändert?
Das Repertoire an Künstlerrollen, die man einnehmen kann, das ist in den letzten Jahren, Jahrzehnten extrem gewachsen. Also neben wirklich so dem Künstlerfürsten, wenn man an Markus Lüpertz denkt, oder so der Dandy oder Bohemian, gibt es eben auch modernere Künstlerrollen, zum Beispiel Künstler, die Forscher imitieren sozusagen, naturwissenschaftliche Forschung, oder Künstler, die Sozialarbeit leisten, oder die neue Rolle des Künstlers auch als Star, was sich mit dem Filmstar auch sehr vermischt.
Sind das jetzt alles neue Bilder oder berufen die sich eigentlich auch auf so Topoi des klassischen Künstlerbildes?
Also in meiner Beschäftigung mit dem Künstlersein in den letzten Jahren habe ich herausgefunden, dass es bestimmte Grundmuster, bestimmte Strukturen gibt, die sich teilweise seit der Antike, vor allem aber eben seit der Renaissance, wo eben der Künstler als Außenseiter, als autonomes Individuum vor allem entwickelt wurde, die sich bis heute fortsetzen. Und das sind beispielsweise eben überhaupt die Vorstellung, dass der Künstler ein Außenseiter der Gesellschaft ist, dass er eine Sonderrolle hat. Schnell wird das dann auch zum Genie-Mythos weiterentwickelt. Das Genie wiederum wird dann besonders im 19. Jahrhundert mit Wahnsinn assoziiert. Und dieser ganze Rattenschwanz zieht sich sozusagen auch bis heute durch. Und ein anderer Punkt noch, der mir auch wirklich in der Beschäftigung mit der Frage, was ist ein Künstler, klar geworden ist, ist diese ganz enge Verbindung, die zwischen Leben und Werk gezogen wird. Dass eben die Biografie, das Leben eines Künstlers Schlüsse darauf zulässt, was das Werk uns sagen will. Und das erscheint uns natürlich als eine Selbstverständlichkeit. Natürlich, der Künstler muss ja wissen, was er damit wollte, aber es ist keine Selbstverständlichkeit. Man könnte genauso gut ja auch das Werk als solches sich einfach anschauen, befragen, was will es mir sagen.
Können Sie da ein Beispiel machen, wie das funktioniert?
So ein Beispiel, das mir ganz früh auch untergekommen ist, betrifft Joseph Beuys. Über Beuys hatte ich in einer aktuellen Biografie gelesen, dass er schon als Kind in seiner Jugend eben am Niederrhein Schafe gehütet hätte. Und dieses Schafehüten, das ist tatsächlich ein Topos, der schon bei Giorgio Vasari, einem Kunsttheoretiker, der auf der Vater der Kunstgeschichte genannt wird, weil er eben die ersten Künstlerbiografien sozusagen verfasst hat, eben bei Vasari taucht dieses Schafehüten schon als Topos auf. Giotto beispielsweise sei als kleiner Junge entdeckt worden beim Schafehüten von seinem späteren Lehrmeister. Und ich fand es derart grotesk, dass Jahrhunderte später über Beuys tatsächlich diese Schafehüten wieder aufgegriffen wird. Das war so einer der Punkte, der mich auch veranlasst hat, über diese Frage weiter zu forschen. Denn gleichzeitig gibt es ja auch eine große Reflexion über solche Zusammenhänge, also ob jetzt Leben und Werk, Biografie wirklich so eng damit verbunden ist. Also um nochmal bei dem Beuys-Beispiel kurz zu bleiben, gleichzeitig gibt es eben eine Künstlergruppe, die heißt Gram, G-R-A-M, die so kleine Pappmasken, wie man sie bei Karneval oder Kindergeburtstagen verwendet, herstellt. Und auf diesen Pappmasken, die man sich vors Gesicht schnallen kann sozusagen, ist eben das Konterfei von Joseph Beuys zu sehen. Und die Arbeit heißt, jeder Mensch ist ein Beuys. Spielt also auf eben Beuys, jeder Mensch ist ein Künstler an. Dreht das Ganze aber so, dass es eben ironisch, kritisch diesen Künstlerhabitus, das auch sehr pathetische, was Beuys ja eben auch hatte, ironisiert. Und das existiert eben gleichzeitig, so eine ironische Kritik an diesen überkommenen Rollen und ein Fortschreiben mit Klischees, die sich seit Jahrhunderten durchziehen.
Was ist denn eigentlich das Anziehende an diesen Klischees? Was macht die so attraktiv, dass die so lange überleben?
Ich denke, es ist die Wiedererkennbarkeit und das die Möglichkeit, schnell einzuordnen. Das geht uns, denke ich mal, auch im täglichen Umgang mit Menschen so. Wir wollen nicht jedes Mal überlegen, wer ist diese Person jetzt genau, sondern es reicht uns zu sagen, das ist jetzt die Kassiererin im Supermarkt oder das ist jetzt meine Mutter oder das ist der Busfahrer. Und diese Funktion, sobald wir diese Funktion zuordnen können, sind wir dann erstmal sozusagen zufrieden und können weiter kommunizieren. Und beim Künstler ist es vielleicht ganz ähnlich, würde ich zumindest behaupten.
Wenn Sie jetzt Joseph Beuys als Beispiel nehmen, Beuys, zweite Hälfte 20. Jahrhundert, dann ist das ja schon sehr erstaunlich, dass diese Bilder so fortleben, weil eigentlich würde man ja denken, dass spätestens seit der Avantgarde, seit der Moderne, also seit zum Beispiel eben Duchamp seinen Flaschentrockner oder seine Schneeschaufel irgendeinen Alltagsgegenstand ins Museum gestellt hat, dass diese Bilder eigentlich nicht mehr gibt, weil da gibt es ja ganz viele Begriffe von Künstlern nicht mehr. Also jemand, der wirklich kunstvoll was macht, jemand, der was ganz Besonderes schafft, damit hat ja eigentlich schon Duchamp gebrochen. Wieso hat das keine andere Tradition quasi produziert? Und Duchamp selber ist dann ja eigentlich schlussendlich auch wieder zu so einem Künstlermythos geworden.
Genau. Also gerade auch Duchamp, das berühmte Schweigen des Marcel Duchamp, der ja über Jahre sich angeblich nicht irgendwie öffentlich geäußert hat und nicht im Kunstbetrieb gewesen sein soll, das stimmt ja auch alles so nicht wirklich. Das hat ja dann auch zu seinem Künstlermythos beigetragen, da haben Sie vollkommen recht. Aber trotzdem hat sich auch im Anschluss an Duchamp und andere, die eben schon früh kritisch mit der eigenen Autorschaft umgegangen sind, hat sich auch eine Tradition durchaus gebildet. Also ich denke etwa noch an Bruce Nauman etwa, der einerseits ein ganz berühmter Künstler ist und trotzdem in seinen Werken ja sozusagen selbstkritische, autorschaftskritische Aspekte einbringt. Also ich denke da an ein Bild, das heißt Selbstporträt als Brunnen, wo er in einer Fotografie, Nahaufnahme zu sehen ist, wo er Wasser ausspuckt in so einem kleinen, hübschen, runden Bogen, wie so ein Zimmerspringbrunnen. Und damit eben auch seine Rolle des Künstlers als Quelle, als Schöpfer und Urheber ironisiert. Die Liste der Beispiele könnte man natürlich auch noch bei weniger berühmten Künstlern lange fortsetzen. Interessant ist aber dann auch immer wieder zu gucken, dass parallel ja auch die Traditionalisten sozusagen fortexistieren oder vielmehr sich das sehr stark mischt. Traditionelle Rollenmuster oder bekannte Topoi mischen sich mit reflexiven Aspekten.
Mir fällt jetzt auf, dass wir immer von Männern sprechen, von männlichen Künstlern. Also Ihr Buch heißt ja auch Künstler sein. Ist es so, dass diese Bilder und gerade auch diese großen Klischeebilder, das Genie, der Verkannte, diese ganz besondere, ausgesuchte Persönlichkeit, in der sich sowas konzentriert, dass das Männer sind?
Also man kann sagen, dass sich sozusagen das Rollenmodell des Künstlers historisch am männlichen Subjekt herausgebildet hat und deshalb von vornherein eben mit diesem Rollenmuster Frauen nur schwer vereinbar sind, sozusagen ausgeschlossen werden. Also das ist auch das Problem, das generell dann eigentlich noch bis heute mit weiblicher Autorschaft, weiblichem Künstlersein zusammenhängt. Einerseits natürlich historisch war es so, dass Künstlerinnen oft ausgeschlossen waren, weil sie beispielsweise nicht zur Akademie zugelassen wurden oder eben weil sie an bestimmte Orte nicht gehen durften, wie öffentliche Lokale oder Bordelle, die eine Zeit lang ja beliebte Sujets in der Kunst waren. Also da gibt es natürlich einerseits wirklich reale soziale Ausschlussmechanismen, aber eben auch solche, die damit zusammenhängen, dass eben dieses Rollenmodell nicht passte und gleichzeitig die Kunstgeschichte eben auch eine Künstlergeschichte, also nicht Künstlerinnen- und Künstlergeschichte, sondern wirklich eine Künstlergeschichte verfasst hat, weil sie sich eben, um Vasari nochmal zu erwähnen, als den sogenannten Vater der Kunstgeschichte, auch in dem Punkt an ihm orientiert hat.
Es gibt ja nun aber auch sehr berühmte Künstlerinnen heutzutage. Sie analysieren ja in Ihrem Buch das Beispiel der Schweizer Künstlerin Pippi Lotti-Rist, einer Künstlerin, der es ja gelungen ist, glaube ich, wieder ein sehr spezielles Künstlerinnenbild zu schaffen. Wie funktioniert dann dieses Kreieren, Inszenieren eines weiblichen Künstlerinnenbildes?
Pippi Lotti-Rist finde ich deshalb sehr interessant, weil sie sehr viele verschiedene Aspekte oder sozusagen Facetten von Autorschaft miteinander vereint. Pippi Lotti-Rist galt ja auch so in den 90er Jahren oft so als Vorbild einer Girly-Generation und wurde auch in der Kunstkritik so als Rollenmodell, als Vorbild für weibliche Autorschaft gehandelt, weil sie es geschafft hat, einerseits über ihr Auftreten, als junge, flippige Künstlerin, die bewusst auch in ihrem Kleidungsstil, in Frisur und Make-up auffällt und flippig und jung erscheint, weil sie damit eben auch einer Tradition feministischer Kunst so ein bisschen was entgegensetzt. Also sie hat ja in ihrer Kunst oft auch Themen, die man irgendwie feministisch begreifen könnte. Also oft werden eben nackte weibliche Körper gezeigt. Blut ist oft ein Thema, konkret Menstruationsblut auch. Insofern ist es durchaus so, dass feministische oder Frauenthemen in ihrer Kunst vorkommen, sie aber selbst nicht in dieses Feministin-Klischee zu passen scheint. Und das ist ein großes Thema, eben auch in der Geschlechterforschung, die Auseinandersetzung mit Pippi Lotti-Rist und wirklich ihrem Fit in welches Rollenmuster. Feministin, Postfeministin, ist es gut, was sie macht, ist es eher schlecht?
Was denken Sie?
Ich finde es sehr gut. Also ich bewundere sie auch für das, für die Art und Weise, wie sie dieses Rollenmuster entwickelt hat. Denn sie ist ja nicht nur einerseits der Künstlerstar, der sich auch über enorme Medienpräsenz, über tolle Fotografien, also wie ein Model ausgeleuchtet und perfekt fotografiert, die sich darüber in Szene setzt, sondern gleichzeitig ist sie ja auch noch als Teamworkerin, die wirklich kollektiv arbeitet, präsent. Also es gibt ja die Wrist Sisters Corporation, die wie so ein Familienunternehmen funktioniert. Und sie hat also sehr viele Facetten. Einerseits sozusagen das Glamour Girl, der Star, und auf der anderen Seite aber auch die kollektive Teamarbeiterin, kann man sagen. Und ja, das ist irgendwie ein sehr komplexes Rollenmodell, das aber, wie ich finde, auch nicht nur sehr sympathisch ist, sondern auch gut funktioniert. Und zwar gut funktioniert auch insofern, als es auch akzeptiert wird, also auch vom Kunstmarkt.
Das Interessante für mich an diesem Modell ist ja eigentlich, dass sie da Punkt für Punkt eigentlich so wie Antithesen zu diesem klassischen Männerkünstlermodell auflisten. Oder auf der einen Seite eben der Feminismus natürlich, gegen so diese männlichen Bilder, dann so die Teamworkerin, also jemand, der nicht allein hat, jetzt eben als ausgezeichnetes Individuum so etwas schafft. Ist es so, dass sich Frauen ihre Rollen eigentlich gegen diese männlichen Bilder zusammenbasteln müssen?
Es ist sicher bei einigen Künstlerinnen genauso gewesen. Also gerade so Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, Künstlerinnen, die oft mit Video und Fotografie gearbeitet haben, die auch explizit gesagt haben, es gibt kein Rollenmuster, an das wir anknüpfen könnten. Wir müssen es neu erfinden. Es sah allerdings oft dann so aus, also ich denke jetzt beispielsweise an Ulrike Rosenbach, eine Videokünstlerin, die dann explizit auch feministische, also politisch feministische Rollen für sich gesucht haben und das eben explizit und stark gemacht haben. Das bedeutete gleichzeitig, dass dieses explizit feministische in weiteren Kreisen und auch speziell auf dem Kunstmarkt natürlich nicht immer so gut ankam. Weshalb sich halt mittlerweile so eine Art Gegenbewegung entwickelt hat oder eben ziemlich viele Kritiker sehr positiv darauf reagieren, dass Pippi Lotti-Rist sagt, sie sei zwar Feministin, aber was sie macht, sei keine feministische Kunst, weil es das nicht gibt. Also sie sagt damit so ein bisschen indirekt, dass sie natürlich mit allen anderen Künstlerinnen und Künstlern konkurriert, dass sie nicht in einer Nische arbeiten will, keine spezielle Frauenkunst machen will, aber trotzdem ja sozusagen selbst als Person feministisch denkt und das irgendwie auch in ihre Arbeit hineinbringt.
Wir haben jetzt immer so von Inszenierung oder Erfindung von solchen Künstlerinnenrollen gesprochen. Kann man sich die wirklich so frei wählen, so quasi selber autonom zusammenstellen?
Ja, ist gut, dass Sie nochmal darauf zu sprechen kommen, denn ich gehe eigentlich nicht davon aus, dass Künstlerbilder oder Künstlerrollen etwas sind, das die Künstler strategisch wählen oder sie entscheiden jetzt, sich zu inszenieren als Bohemian, Dandy, Star, wie auch immer, sondern ich gehe davon aus, dass es ein sehr komplexer Prozess ist, an dem eben ganz unterschiedliche Kräfte innerhalb des Kunstsystems der Gesellschaft beteiligt sind. Also natürlich gibt es noch jemanden, der sich auf eine bestimmte Art und Weise anzieht oder bestimmte Interviews gibt und daran sich auch irgendwie inszeniert. Aber es gibt eben auch beispielsweise die Kunstkritik, die über diese Künstler in einer bestimmten Art und Weise schreibt. Es gibt vor allem auch die Fotografie, Porträtfotos von Künstlern legen sehr viel nahe. Die Kunstgeschichte schreibt ja auch eine Künstlergeschichte, in der sie bestimmte Leute aufnimmt, andere wieder nicht. Aber auch interessant ist eben, wie der Kunstmarkt wirklich über Kaufen und Verkaufen, über Zahlen eben auch Künstlerrollen bestimmt.
Sie zeigen das ja am Beispiel des Kunstkompass, also dieses berühmte Ranking der Künstlerinnen und Künstler, das jährlich in der Zeitschrift Kapital in der Schweiz in der Bilanz auch erscheint, wo man genau sehen kann, welche Künstler funktionieren und wahrscheinlich auch welche Künstler, Künstlerinnen Bilder funktionieren. Mhm. Pippi Lottierist ist ja da relativ hoch positioniert.
Ja, ja, die ist, ich glaube, auch jetzt unter den ersten 10 auf jeden Fall.
Sie sagen, der Markt hat einen sehr hohen Druck auch auf diese Bilder. Eine Künstlerin hat mir zum Beispiel gesagt, als sie schwanger geworden ist und ein Kind bekommen hat, dass das überhaupt nicht mehr in dem Verständnis, das man von ihr als Künstlerin hatte, funktioniert hat. Also dass quasi eigentlich klar war, in der Zeit, wo irgendwie dieses Kind kommt oder so, kann sie eigentlich keine gute Kunst mehr produzieren. Mhm. Gibt es wirklich solche Bilder, die auch heute noch schwierig sind einzunehmen oder Rollen, die schwer vereinbar sind, also gerade auch für Frauen mit diesen Künstlerinnenbildern?
Ich fürchte ja, denn genau solche Erzählungen kenne ich auch von Studentinnen oder befreundeten Künstlerinnen, die gerade dann mit dem Kind oft von den Kollegen nicht mehr so akzeptiert wurden wie vorher. Gleichzeitig gibt es aber eben auch solche Beispiele wie Pippi Lottierist, die gerade ja auch die Geburt ihres Kindes in ihre Arbeit mit einbezogen hat. Beispielsweise dann auch in Ausstellungstiteln auf die jeweilige Schwangerschaftswoche verwiesen hat und eben das Kind oder vielmehr vor allem die Zeit der Schwangerschaft in ihre Arbeit mit einbezogen hat. Das kann natürlich nicht jede Künstlerin machen. Das ist quasi nochmal dieses ganz besondere, spezielle Rollenmodell, das das integrieren kann.
Haben es da die Männer leichter? Sie nehmen ja das Beispiel von Markus Lüpertz, der ganz klar als so ein viriler, sehr männlicher Typ sich auch inszeniert, gleichzeitig ebenso als Dandy auftritt. Gibt es da Rollen, die eigentlich einfacher zu finden sind für diese klassischen männlichen Künstlerrollen?
Ich befürchte doch, ja. Ich habe mich lange gefragt, wie denn jemand tatsächlich heute noch erfolgreich sein kann. Der derart überkommene Klischees des Malerfürsten. Lüpertz ist ja auch Direktor der Kunstakademie Düsseldorf, wo er ein sehr rigides Regime, sagen wir mal so, führt. Wie jemand so überhaupt erfolgreich sein kann. Aber ich denke schon, dass einfach in großen Teilen der Bevölkerung einfach noch diese Stereotype sind, die halt auf den ersten Blick den Künstler erkennbar machen.
Ich würde noch gerne auf ein anderes Thema kommen, nämlich nicht dasjenige der Künstlerstars, die ihre Rolle finden müssen, sondern so quasi dieses Künstlersein, wenn man noch nicht zu dieser absoluten obersten Liga gehört, wo diese Bilder auch so rezipiert werden. Was bedeutet es denn heute, ein Künstler zu sein als Abgänger, Abgängerin einer Hochschule, vielleicht schon ein paar Stipendien gewonnen zu haben? Das sind ja sehr spezielle Lebensumstände auch.
Ja, also in der Regel, denke ich mal, bedeutet es, dass man nicht von seiner Kunst lebt. Ich weiß nicht, ob die aktuellen Zahlen, ob, glaube ich, 3% der Hochschulabsolventen in der freien Kunst tatsächlich von ihrer Kunst leben können oder ob es noch weniger sind. Das heißt, entweder man arbeitet und macht die Kunst dann in der Freizeit, also man arbeitet, um sich die Kunst leisten zu können, oder man entscheidet sich, vielleicht ganz mit der Kunst aufzuhören, über kurz oder lang. Viele arbeiten eben auch in kunstnahen Bereichen, also Galeriejobs oder irgendwelche Aufbauhilfen in Museen. Das ist ein sehr, sehr, sehr hartes Brot. Und ich glaube, es ist sehr schwer, sich einerseits quasi diese Realität einzugestehen und trotzdem ein Rollenmodell zu verkörpern, das auch nach außen hin attraktiv ist. Also ich hatte vorgestern, war ich bei einer Ausstellungseröffnung einer Künstlerin, die gegenüber dem Publikum relativ offen geschildert hat, wie sie ihr Geld verdient, eben auf Nachfrage, und können sie davon leben? Nein, ich habe einen Job als bla bla bla. Und ich meine gesehen zu haben, wie den Leuten so ein bisschen auch die Kinnlade runterfiel und so die Faszination für diese Künstlerin, die eben tatsächlich einen Verwaltungsjob macht und da eben im öffentlichen Dienst angestellt ist, wie das so ein bisschen die Fassade dann zu bröckeln anfing. Und ja, sie war sozusagen ehrlich, aber das Publikum kann, glaube ich, damit nicht so gut umgehen mit dieser Ehrlichkeit.
Obwohl das ja eine Tatsache ist für sehr viele, also vor allem auch jüngere oder auch ein bisschen ältere Künstlerinnen und Künstler. Man spricht ja viel von diesem Prekariat, also von diesen Lebensbedingungen so am Rande des Existenzminimums. Mhm. Wieso bleibt denn dieses Künstlersein aus Ihrer Sicht trotzdem so eine attraktive Rolle in der heutigen Gesellschaft? Gibt es da so was wie Kompensation?
Also ich denke, für diejenigen, die wirklich Kunst machen, ist es natürlich wirklich auch die künstlerische Arbeit, ne? Die fasziniert, von der sie nicht lassen können. Ich denke, das gibt es schon, diese Leidenschaft natürlich für das, was man tut. Für die Gesellschaft ist sicher das Modell Künstler etwas, womit man sich auch so ein bisschen eine alternative Identität erschaffen kann. Der Außenseiter, der vielleicht etwas schräge, flippige, ist so der andere, in den ich mich als brave Bürgerin auch sehr gut hineinversetzen kann. Und insofern hat das Rollenmodell Künstler sicher auch diese Funktion.
Heutzutage gibt es ja auch schon zynischere Interpretationen von diesem Status des Künstlers, der Künstlerin in der Gesellschaft. Es gibt Leute, die sagen, das ist eigentlich so der Vorläufer oder ein Modell für diese ganz flexiblen Arbeitsverhältnisse so im Spätkapitalismus. Also die Künstler, die so in lockeren Teams, eben hyperflexibel von Tag zu Tag, in total unsicheren Verhältnissen bereit sind, irgendwie sehr viel zu investieren, auch wieder in Arbeitszeit. Das ist eigentlich das, was als Arbeitskraft generell in Zukunft gefragt sein wird. Mhm. Glauben Sie, dass das so ist?
Ich glaube, dass das so ist und finde es gleichzeitig natürlich erschreckend. Es gibt Künstler, die wiederum diese Indienstnahme, ne, der Kreativen durch eben die Wirtschaft oder diesen Versuch eben, ne, von Seiten der Wirtschaft bestimmte Arbeitsmustermodelle sich da abzugucken, die das wiederum aufgreifen in ihrer Kunst und sich dann etwa als Dienstleister, Dienstleistungskunst ist auch so ein Schlagwort der 90er, selbst inszenieren.
Aber können die so Rollenmodelle für eine ganze Gesellschaft, eine Arbeitswelt in der Gesellschaft werden?
Also ich glaube, dass sie zum Beispiel für so Bereiche wie Werbeagenturen ganz hervorragend funktionieren. Da bringt man natürlich auch ein kreatives Potenzial ein. Man arbeitet aus Leidenschaft und man arbeitet deshalb eben auch gerne 18, 19, 20 Stunden und lässt sich eben mit dem Pizza-Service im Büro versorgen und vermisst kein Privatleben mehr. Und ich denke, für solche und ähnliche Bereiche funktioniert es sehr gut.
Sabine Kampmann, zum Schluss vielleicht noch die Frage, hat dieses Künstlertum oder dieses Künstlersein Zukunft?
Ich denke, auf jeden Fall. Was interessant ist, einfach zu beobachten, wie sich die verschiedenen Rollenmuster, die ja nie so fest sind, sondern immer ein Potpourri unterschiedlichster Klischees und Stereotype, wie die sich im Laufe der Zeit verändern. Und es wäre natürlich auch wünschenswert, dass sich einige der realistischen Einschätzungen, was denn ein Künstler ist und macht und dass er eben schon auch sein Geld zum Leben verdienen muss, wenn sich das vielleicht auch mal etwas stärker durchsetzen würde.
Sabine Kampmann, vielen Dank für das Gespräch.